Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Grenzwertig. In der Pandemie steigen Internetnutzung und Internetkriminalität gleichermaßen. Netzstabilität. Über politische und technische Angriffe auf das Internet und seine großen Konzerne. Gipfelromantik. Die Digitalisierungszuversicht der Bundesregierung löst auf ihrem Digitalgipfel Irritationen aus. Und Firmware, zweiter Teil. Lebenslust.
Im vergangenen Jahr feierte die Tech-Konferenz Web Summit in Lissabon ihr 10. Jubiläum mit über 70.000 Besuchern. Damals konnte sich wohl kaum jemand vorstellen, wie anders die Konferenz in diesem Jahr aussehen würde. Die portugiesische Metropole war zwar wieder Dreh- und Angelpunkt, doch Teilnehmer vor Ort gab es keine. Die gesamte Konferenz fand online statt mit fast 105.000 Teilnehmern. 679 Vorträge, 290 Gesprächsrunden, 154 Spezialveranstaltungen und zahllose Pitch-Vorträge von Startup-Unternehmen. Jan Rehm, Sie haben diese Veranstaltung begleitet. Wie war Ihr Eindruck? Was waren die beherrschenden Themen?
Ja, also ich habe das erste Mal an dieser Konferenz teilgenommen und es war durchaus beeindruckend, wie das alles organisiert wurde. Zwar wackelten die Leitungen der 5 Hauptvortragskanäle ab und zu und auch nicht jeder Webbrowser wurde unterstützt, doch insgesamt klappte die Konferenz angesichts der, doch ich finde schon, extremen Teilnehmerzahl überraschend gut. Thematisch ging es querbeet durch alle Themen, die irgendetwas mit Internet und Web zu tun haben. Für meinen Geschmack war es für eine Tech-Konferenz allerdings deutlich zu viele Veranstaltungen rund um Geld, Stichwort Fintechs, Investment, Pitches und Geschäftsmodelle. Was ich auch etwas gewöhnungsbedürftig fand, zwischen den einzelnen Vortragsslots liefen teils Werbefilmchen. Da kam man sich so ein bisschen vor wie im Privatfernsehen. Aber klar, was sonst auf der Konferenz an Werbung über Stände, über Aufsteller und Ähnliches stattfindet, das musste ja auch irgendwie in diese Online-Welt transferiert werden. Und das war dann eben Online-Werbung in Form von kurzen Videospots. Aber wir bleiben beim Thematischen. Einer der bestimmenden Aspekte war natürlich die Corona-Pandemie, die im Netz zu einer ganz eigenen Dynamik geführt hat, im Guten wie im Schlechten.
Und was die Summit-Panelisten über diese Ambivalenz, über das Gute und das Schlechte referierten, das haben wir in einem Beitrag zusammengestellt.
Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Gesellschaft vor ungeahnte Herausforderungen gestellt, auch für das Internet war und ist die Pandemie eine Kraftanstrengung. So schoss beispielsweise der Datenverkehr am deutschen Netzknotenpunkt DKIX in Frankfurt innerhalb weniger Tage um 10% in die Höhe. Normal sind etwa 20-30% Steigerungen in einem Jahr. Dieses Phänomen war weltweit zu beobachten und für die Telekommunikationsunternehmen war es nicht leicht, die Datenmassen zu bewältigen und das Netz stabil zu halten, erinnert sich Wynat Kumar, Chief Executive Officer bei Vodafone Business beim Web Summit 2020.
Ich bin ziemlich stolz darauf, wie die Telekommunikationsindustrie nach dem Ausbruch der Pandemie angezogen hat, um die Konnektivität aufrechtzuerhalten, sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen. Und es ist ehrlich gesagt nicht so, dass die Kapazität einfach nur da lag und darauf wartete, genutzt zu werden. Es war eine Herkulesanstrengung von Teams aus der ganzen Welt, die sich tatsächlich der Krise und dem Notfall stellten und eine Menge Kapazität aufbrachten, um sowohl das Leben zu Hause als auch die Unternehmen am Laufen zu halten.
Videokonferenzen wie der Web Summit im Großen, Videokonferenzen im Kleinen, Arbeiten im Homeoffice. Vor allem Letzteres brachte Unternehmen dazu, aus der Notwendigkeit heraus, die eigenen Maßstäbe in Sachen IT-Sicherheit zu lockern, schon um arbeitsfähig zu bleiben. Und auch der Datenschutz spielte in zumindest einigen Ländern eine eher untergeordnete Rolle, berichtet der IT-Sicherheitsexperte Bruce Schneier.
Erstens, es ist alles anders. Ich meine, in diesen ersten Monaten benutzen die Leute neue Werkzeuge und arbeiten von zu Hause aus. Jede Art von Sicherheitssystem des Unternehmens musste durchbrochen werden. Und ich glaube, das haben sich Kriminelle zunutze gemacht. Wir sahen eine Zunahme verschiedener Geschäftsbetrügereien. Und die zweite Sache ist die Verwendung von Daten, die in diesen Netzwerken verschlüsselt sind. Es war eine Extremsituation. Egal ob Kontaktnachverfolgung oder Umsetzung einer Quarantäneanordnung. In dieser Situation wurde einfach nach Datenquellen gegriffen, egal von wem, egal von wo. Ich finde das weitgehend in Ordnung, dass wir in einer Extremsituation extreme Kompromisse eingehen, solange wir das erkennen und es vorübergehend bleibt.
Mit den Kompromissen kamen aber auch die Kriminellen. In einer Session stellte das Unternehmen Cloudflare seine Statistiken des Jahres 2020 vor. Denen zufolge stiegen Cyberangriffe raketenmäßig an, zum Beispiel Betrug und Angstmache per gefälschter Websites und Mails. Oder sogenannte DDoS-Angriffe, bei denen Netzwerke durch gigantische Zahlen an Anfragen lahmgelegt werden. Allein die Summe der DDoS-Angriffe verdoppelte sich vom ersten zum zweiten und dann noch einmal vom zweiten zum dritten Quartal. Mit über 50% aller Angriffe war das dritte Quartal das angriffsreichste seit langem. Insgesamt habe man rund das Vierfache an DDoS-Angriffen im Vergleich zum Vorjahr gezählt, erklärt Uma Iwachimek, Product Manager bei Cloudflare. Und es gibt eine neue Masche, Erpressung via DDoS. Iwachimek nennt das Ransom-DDoS.
Diese Ransom-DDoS-Angriffe richten sich gegen Organisationen auf der ganzen Welt. Beim Ransom-DDoS droht eine böswillige Partei einer Organisation mit dem tödlichsten Angriff, der ihre Netzwerk-Websites oder Anwendungen für einen bestimmten Zeitraum offline schalten könnte, bis sie das Lösegeld zahlt. Normalerweise geben sie ihnen 7 Tage Zeit. Danach erhöht sich das Lösegeld täglich.
Also, die Corona-Krise macht auch Internetkriminelle erfinderisch und lässt neue kriminelle Methoden entstehen. Jan, das, was wir da bislang eben im Beitrag gehört haben, waren das die einzigen Angriffe, von denen auf diesem Web-Summit berichtet wurden?
Leider nein, auch wenn der Angriff, um den es jetzt geht, nichts direkt mit Corona zu tun hat, sondern es geht um den Angriff auf die Verschlüsselung, über den wir auch kürzlich berichteten. Dieser Vorstoß, den ja vor allen Dingen den deutschen Behörden zugerechnet wird, wurde auch auf dem Web Summit diskutiert und sehr scharf kritisiert, zum Beispiel von Susan Landau von der Tufts University aus den USA. Sie finde es beunruhigend, wie Deutschland auf Kontrolle der Verschlüsselung dränge, so die Informatikprofessorin wörtlich. Man sei sich über die Nebeneffekte völlig im Unklaren. Werde eine Verschlüsselung geschwächt, habe das Auswirkungen auf jegliche Art der Verschlüsselung. Ihr Fazit: Wenn man keine Technologie entwickeln könne, die die Guten drin und die Bösen draußen lasse, dann sollte man sich lieber nicht über solche Gesetze oder über solche Gesetzgebung Gedanken machen.
Gut und böse, Kategorien, in denen wir im Netz oder in Bezug aufs Netz anscheinend häufiger nachdenken müssen. Zu den Bösen gehören in den Augen einiger Betrachter mittlerweile auch die großen bestimmenden Konzerne, Google, Amazon, Facebook, Apple. Und viele möchten diese Unternehmen am liebsten zerschlagen, um das Netz wieder etwas freier, etwas diverser zu machen. War das auch Thema auf dem Web Summit?
Ja, und das war zum Beispiel ein Thema im Gespräch mit EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager, die einigen Konzernen wie der europäische Belzebub vorkommen dürfte. Sie nimmt sich nämlich regelmäßig die Großen des Netzes vor und sie verhängt dann auch Strafen, zum Beispiel unter anderem gegen Google in Milliardenhöhe. Aktuell untersucht sie das Wettbewerbsgebaren von Amazon, aber, das betont sie auf dem Web-Summit, eine Zerschlagung der Internetriesen, wie sie ja auch sehr häufig diskutiert wird, sehe sie nur als allerletzte Maßnahme, wenn aber auch durchaus als eine durchführbare. Viel wichtiger seien ihr, und das hat sie mehrfach betont, klare Regeln und vor allem Fair Play im Netz, dass jeder auch an Daten rankommt, zum Beispiel im Fall von Amazon. Der Hoffnung auf europäische Internetgiganten dagegen erteilt die Kommissarin ja mehr oder weniger eine Absage, denn sie sagt, solange es in Europa kein Single Market gäbe, wie zum Beispiel in den USA oder in China, solange würden auch in Europa keine Internetgiganten entstehen. Dafür sei Europa aber in anderen Feldern stark. Stichwort Maschinenbau und Ähnliches.
Bleiben wir aber noch ein bisschen bei diesen großen Firmen. Gibt es denn Ideen der Regulation, um gegen diese Übermacht anzukommen?
Ja, ich würde sagen, anderes als regulative Ideen. Die gibt es in der Tat. Da gibt es zum Beispiel unzählige Startups, die mit innovativen Ideen den großen Schwergewichten ja ein paar Nutzer abluchsen wollen. Und es gibt natürlich auch die großen Ideen, die ja mit Milliarden von Dollar gestützt werden. Eine solche ist The Internet Computer der Stiftung Definity. Das muss man sich als eine Art Zusatzschicht über dem Internet vorstellen. Und diese Zusatzschicht basiert auf der Blockchain-Technologie und soll einerseits die technische Komplexität des Netzes überdecken und es so ja Entwicklern vereinfachen, neue Dienste zu schaffen. Andererseits soll es aber auch die Abhängigkeit von den Amazon, Google und Apple Clouds auflösen. Derzeit ist das Projekt für erste Entwickler geöffnet. Der öffentliche Start soll dann Anfang des kommenden Jahres erfolgen.
Über den Web Summit 2020 berichtete Jan Rehm. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Seit 15 Jahren ist der Digitalgipfel der Bundesregierung so eine Art Schaufenster der nationalen Informationstechnik. Er wird jährlich in einer anderen Stadt veranstaltet. 2002 war zunächst Jena geplant, auch Erfurt war mal kurz in der Diskussion. Dann fand er aber im Netz statt. Wo sonst? Corona hatte das diktiert. Beim Gipfelthema wollten sich die Veranstaltungsmacher aber nicht reinreden lassen und blieben bei dem projektierten Motto digital nachhaltig leben. Allerdings erzwang die Corona-Pandemie auch hier eine faktische Änderung. Das digitale Lernen bestimmte den Gipfel viel stärker als geplant. Peter Welchering hat als Gipfelgast 1,5 Tage vor dem Bildschirm verbracht.
Die Frage ist, was bleibt, wenn wir wieder zu unserem normalen Leben zurückgehen können? Und ich glaube, dass die selbstverständliche Nutzung von Endgeräten einfach einen großen Sprung nach vorne gemacht hat.
Das stellte Britta Ernst, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in dieser Woche fest. Die Corona-Krise einfach als Beschleuniger für Digitalisierungsprozesse zu sehen, greift dabei allerdings zu kurz. Denn jahrzehntealte Probleme bestehen auch in Pandemiezeiten weiter fort. Achim Berg, Präsident des IT-Branchenverbandes Bitkom, hat darauf hingewiesen.
Ich habe einfach mal so 10 Jahre zurückgeschaut. Da waren wir auch schon auf dem Digitalgipfel. Da haben wir auch über Breitbandausbau gesprochen. Wir haben über IT-Standort gesprochen, über Green IT, über staatliche Angebote. Und eine Reihe dieser Pakete, die schleppen wir ja heute noch mit. Da sind wir einfach nicht wirklich weitergekommen.
Dem wollte jedoch Dorothee Bär, Digitalstaatsministerin, so nicht zustimmen. Sie betonte, dass sich in der Corona-Krise enorm viele Möglichkeiten gezeigt hätten. Und damit die wahrgenommen werden könnten, würde der Bund ja ausreichend Geld bereitstellen.
Ich schaue mir jeden Fall bundesweit, der sich an mich wendet, wirklich ganz gezielt an. Und ich habe in den letzten 2 Jahren kein einziges Mal gehört, dass es am Geld scheitert, sondern entweder ist kein Tiefbauunternehmen da, was gerade Kapazitäten hat, um auch tatsächlich zu graben, das muss ja auch getan werden, oder auf der Prioritätenliste entweder der Telekom oder von einem der Mitbewerber liegt es nicht ganz oben. Und wo ich immer die besten Erfahrungen mitmache, alle an einen Tisch, den Netzbetreiber am Tisch, genauso wie die Bürgermeisterin vor Ort oder hier die Schulleiterin, den Landrat, wer alles immer zuständig ist.
Auch die Forderung in der Pandemiebekämpfung, doch insgesamt den Datenschutz zurückzustellen, wurde auf dem Gipfel diskutiert. Auf große Zustimmung stieß eine Forderung der Zeitjournalistin Vanessa Wu, die sie am Sonntag vor dem Gipfel in der Talkshow Anne Will gestellt hatte. Sich nämlich stärker an den Staaten Südostasiens zu orientieren, die in der Pandemiebekämpfung doch viel erfolgreicher seien, zum Beispiel beim digitalen Nachverfolgen von Kontakten infizierter Menschen. Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm diese Diskussion sehr ernst. Immerhin erteilte sie in der Abschlussdiskussion solchen Forderungen eine deutliche Absage.
Und ich sag mal, Südkorea, GPS-System, 500 Meter und jeder, der infiziert in dem Kreis ist, wird in Quarantäne geschickt. Das ist nicht unser Gesellschaftsmodell.
Welches Gesellschaftsmodell mit welcher Digitalisierung wir wollen, das blieb auf dem Gipfel im Unklaren. Denn was genau unter Digitalisierung zu verstehen sei, darüber kamen die Teilnehmer auf dem Digitalgipfel nicht so richtig ins Gespräch. Für Andrea Timmesfeld von der Generali-Versicherung macht sich Digitalisierung zum Beispiel an der Blackbox fest. An der Blackbox, die Autofahrer bitte schön in ihr Fahrzeug einbauen sollen. Diese Blackbox erfasst dann alle Fahrdaten. Wer also nachts viel unterwegs ist, oft beschleunigt und bremst, viel in der Stadt unterwegs ist, dessen Unfallrisiko ist höher, der zahlt einen höheren Versicherungstarif. Wo Deutschland in Sachen Digitalisierung steht, macht Andrea Timmesfeld an den Blackboxes in den Kraftfahrzeugen fest.
Wir haben im gesamten deutschen Markt ungefähr 300.000 sogenannte Telematik-Tarife in der K-Versicherung. Ich denke, ein Grund, warum das nur 300.000 im gesamten deutschen Markt sind, ist eben, dass das Vertrauen in eine solche Lösung ein Stück weit noch in Deutschland fehlt.
Wie dieses Vertrauen aufgebaut werden kann, ist für viele Spitzenmanager und Politiker nur eine Frage der Kommunikationsstrategie. Mit den richtigen Kommunikationsrezepten muss klargemacht werden, dass Digitalisierung eine prima Sache sei und Deutschland die Nase dabei vorn habe. Deshalb spielte auch das Thema digitale Souveränität eine Rolle auf dem Digitalgipfel. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hatte da eine beruhigende Nachricht im Gipfelgepäck.
Wir wollen eine Infrastruktur, die erstens leistungsfähig ist und die uns zweitens im internationalen Bildungswettbewerb auch stärkt. Stichwort digitale Souveränität.
Wie denn eine solche digitale Infrastruktur aussehen soll angesichts der Abhängigkeit von amerikanischen und chinesischen Hardware- und Technologielieferanten, wurde gefragt. Falsche Frage, meinte da Digitalstaatsministerin Dorothee Bär.
Dass wir angewiesen sind auf Hardware aus den Vereinigten Staaten beispielsweise, das wird sich so schnell nicht ändern lassen. Aber dass wir eine inhaltliche Souveränität haben, die auch unsere Werte ganz anders in den Mittelpunkt rückt, gerade unsere europäischen Werte und Normen, bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch mittel- und langfristig die Siegerinnen und Sieger sein werden.
Über den Digitalgipfel der Bundesregierung berichtete Peter Welchering. Und nun kommen wir zu unserer dystopischen Kurzgeschichtenreihe im Advent, Firmware, über den total programmierten Menschen. Eine Serie von Maximilian Schönherr mit Anja Jatzeschan und jetzt hören Sie den zweiten Teil, Lebenslust.
Firmware. I am up. Firmware. Lebenslust. Als Joshua aus dem Hallenbad kam und die paar Meter vor zur Bushaltestelle ging, machte es Klick. Er wusste nicht, was da Klick machte. Genau einmal machte es Klick. Es war, als er sich nach dem Bus umblickte, als hätte sich etwas in ihm verschoben. So eindeutig, dass er den Bus vorbeifahren ließ und zu Fuß Richtung nach Hause ging. Joshua und seine Freundin Margit waren, wie die meisten Paare, kinderlos. Sie hatten Jahre durchlebt, als die Bevölkerung zunächst kaum mehr wuchs, dann leicht abnahm, schließlich richtig drastisch. Mediziner machten das an der sinkenden Samenqualität der Männer fest, Psychologen an der fast völlig abgeklungenen Libido. Ernährungswissenschaftler führten alles auf zu viel giftgetränktes Gemüse, Fleisch und Reis zurück. Die Politik diskutierte zunächst, ob es gegen schrumpfende Bevölkerungszahlen etwas einzuwenden gäbe. Dann aber ergab eine mit einem Volksentscheid gekoppelte KI-Prognose, dass die Kurve zu steil nach unten ging, man also grundsätzlich etwas ändern sollte. Grundsätzlich hieß, an der Software der Bürger. Rasch war ein kleines Firmware-Update für die Keimzellen installiert. Es sollte schnelle, pragmatische Abhilfe schaffen. Aber was nutzten Boosts für die kleinen Samen- und Eierfabriken, wenn die Menschen über die vielen libidofreien Jahre vergessen hatten, wofür das alles gut sein könnte? Joshua und seine Freundin wussten das tatsächlich nicht mehr. Sie sahen sich auf alten Fotos küssen. Aber wenn sie es jetzt versuchten, war ihnen schleierhaft, warum sie das je und noch dazu so oft getan hatten. Es war also ein weiteres kleines Firmware-Update nötig. Nicht nur bei Joshua machte es nach diesem Hallenbadbesuch kurz und nachhaltig Klick. Auch bei ihr, Margit, die gerade in einer Sitzung mit dem Aufsichtsrat eine Keynote hielt, installierte sich der Patch. An der nächsten Fußgängerüberführung drehte sich eine Frau nach Joshua um. Er verstand nicht, was sie sagte. Genauso wenig, wie er wusste, was er ihr zurief. Wie Pfeile schossen die beiden aufeinander zu. Auch auf der anderen Straßenseite fielen Menschen über sich her. Meist paarweise, manchmal aber auch zu dritt oder zu siebt. Es nahm niemand zur Kenntnis. Alle schienen Teil dieses Prozesses zu sein. Es wirkte völlig natürlich. Die spontanen Lustbegegnungen an diesem Nachmittag führten dazu, dass die meisten erst spät in ihren Häusern und Wohnungen ankamen. Dort ging es unterbrechungsfrei weiter. Margit wurde sofort schwanger. Mit Drillingen. Vielleicht nicht von Joshua, denn auch sie hatte Ungewohntes erlebt. Die lange Sitzung in der Firma hatte sich bis in den Aufzug, die Rolltreppen, das Foyer und bis in den Abend fortgesetzt. Das fast unbedeutend kleine Firmware-Update brachte das Gesellschaftsgefüge nachhaltig durcheinander und fing nun an, gewohnte Wirtschaftsabläufe zu gefährden. Mit der Fertilitäts- und Kopulationsrate schossen die Geburtenraten so drastisch nach oben, dass die Entbindungsstationen der Kliniken einen Aufnahmestopp verhängten. Hebammen wurden richtig gut dafür bezahlt, dass sie das längst vergessene Handwerk der Hausgeburt praktizierten. Die Bevölkerung wuchs innerhalb eines Jahres geradezu schockmäßig. Die im wahrsten Sinn des Wortes zahllosen Neugeborenen belasteten die Sozialstrukturen. Mütter stillten ihre Säuglinge wieder, was viel mehr Zeit kostete als die übliche Ernährung. Kaum hatten sie abgestillt, sahen sich die Mütter nach neuen Samenspendern um. Die Babys verwahrlosten. Die Väter akzeptierten ihre Elternrolle nicht, sondern küssten sich quer durch die Welt. Es dauerte Stunden, bis sie am Arbeitsplatz ankamen. Oft hatte der Arbeitstag da schon geendet. Zudem war es das erste Mal in der Geschichte, dass die zentrale Firmware-Verteilungsstelle der Regierung einen massiven Datenüberlauf registrierte und deswegen nicht mehr jeden Neugeborenen erfassen konnte. Zwei von Margits drei Säuglingen hatten weder Namen noch Kennnummern in der staatlichen Datenbank. Sie waren eine Generation von No-Names. Nach knapp zwei Jahren lag alles da nieder. Die Produktion stand still. Fabriken, die 10.000 neue Roller pro Monat ins Volk gebracht hatten, schafften gerade mal drei. Die Glücklichen, die den Zuschlag bekamen, tauchten nicht auf. Sie waren im wahrsten Sinn des Wortes auf der Strecke geblieben. Dann zog die Regierung die Reißleine. Zunächst wurden die Programmierer der Keimzellen-Firmware gebeten, das Update rückgängig zu machen. Das klappte nicht, weil die Rückwärtskompatibilität bei Firmware nicht möglich war. Und einen Total Reset auf den Status von 2020 wollte niemand. Es folgten Krisentreffen mit Wirtschaftswissenschaftlern, Psychologen und letztendlich der Ethikkommission. Denn das neue Firmware-Update konnte ebenso weitreichende Konsequenzen haben. Als es sich in der Bevölkerung installierte, war Joshua 33-facher Vater und seine Lebensgefährtin Margit zum dritten Mal schwanger. Auch diesmal war es ein Klick. Schmerzlos und eindeutig. Jeder spürte diese erneute Verschiebung tief in sich drinnen. Das Update war klein, beidmäßig. Es machte Joshua erst ein bisschen müde, dass er es kaum bemerkte, nur etwas langsamer aus dem Bus ausstieg, der ihn fast vor die Tür seiner Wohnung brachte. Margit schlief schon. Noch nie war sie am Spätnachmittag in ihren Nachtschlaf gefallen. So wie er, Joshua, nun auch. Nur die Kinder waren hellwach. Sie kamen in der Datenbank nicht vor und hatten noch gar keine Firmware. Die Müdigkeit führte zu Antriebslosigkeit und Depressionen. Statt sich aufeinander zu legen, legten sich die Menschen zum Sterben in ihre Betten. Eine nicht fehlergeprüfte Routine im Firmware-Code war dafür zuständig, dass das Sterben auch ohne Erkrankungen und ohne Hilfsmittel von außen gelang. Sanft entschlafen. Margit und einen halben Tag später auch Joshua. Nur die No-Names blieben übrig. Es waren viele. Sie tanzten durch die Welt, als wäre nichts geschehen.
T Telefonica hat der Polizei jahrelang falsche Daten übermittelt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Der Mobilfunkanbieter, zu dem auch O2 gehört, habe Anfang des Monats die Bundesnetzagentur und alle betroffenen Sicherheitsbehörden über den Fehler informiert. Das berichtet der Spiegel. Bei der Panne seien Datenverbindungen mit falschen Zeitstempeln versehen worden. Es seien ausschließlich ausländische Mobilfunknummern betroffen.
Immer mehr Schüler sind vom Cybermobbing betroffen.
Das zeigt eine Studie der Technikerkrankenkasse und des Bündnisses gegen Cybermobbing. Jeder sechste Befragte zwischen 8 und 21 Jahren berichtete demnach von Beleidigungen und Bloßstellungen über das Internet. Im Vergleich zur letzten Befragung vor 3 Jahren ist diese Zahl um 36% gestiegen.
Masken können Algorithmen zur Gesichtserkennung kaum noch in die Irre führen.
Die amerikanische Standardisierungsbehörde NIST hat 65 Gesichtserkennungssysteme unter die Lupe genommen. Ihr Augenmerk lag darauf, wie sie mit teilweise verdeckten Gesichtern klarkommen. Die Fehlerraten der besten Systeme lagen bei weniger als 5%. Insgesamt stellten die Experten während der Pandemie eine Verbesserung der Algorithmen fest. Der mittlere Fehler sank im Vergleich zu einer Erhebung im März um 25%. Bei manchen Herstellern sanken die Fehlerraten auf ein Zehntel des Niveaus vor der Pandemie. Laut der NIST erkennen die Systeme Gesichter mit Maske heute in etwa so gut, wie sie vor 3 Jahren unverdeckte Gesichter erkannt haben.
Cyberkriminelle nehmen die Lieferketten für Corona-Impfstoffe ins Visier.
Das berichten Sicherheitsforscher von IBM. Die Angreifer hätten Phishing-E-Mails an Organisationen verschickt, die mit einem UNICEF-Programm zur Verteilung von Impfstoffen in Verbindung stehen. Unter den Zielen seien etwa die Generaldirektion Steuern und Zollunion der EU-Kommission und ein Unternehmen, das Solarpaneele für tragbare Medikamentenkühlschränke herstellt. Die Absender hätten sich als Vertreter eines chinesischen Kühlkettenlieferanten ausgegeben. Ziel sei es gewesen, Zugangsdaten zu erbeuten, um damit womöglich an Informationen zur Impfstofflogistik zu kommen.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt derweil vor Angriffen gegen Corona-Impfstofffirmen.
BSI-Präsident Arne Schönbohm sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, das Abwehrzentrum gegen Cyberangriffe im BSI sei in Alarmbereitschaft versetzt worden. Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock schloss sich mit einer weltweiten Warnung an. Während sich Regierungen darauf vorbereiteten, den Impfstoff zu verbreiten, planten kriminelle Organisationen, in die Versorgungsketten einzudringen und sie zu unterbrechen.
Facebook kündigt an, Falschinformationen über Covid-19-Impfungen gezielt bekämpfen zu wollen.
Man wolle in den nächsten Wochen damit beginnen, Posts zu löschen, die von Experten widerlegte Behauptungen enthalten. Das gelte sowohl für Facebook wie auch für Instagram, teilte der Konzern Ende der Woche mit. Konkret würde es um Falschaussagen zur Sicherheit und Effektivität sowie zu Inhaltsstoffen und Nebenwirkungen der Impfungen gehen.
Die Deutsche Bank macht jetzt gemeinsame Sache mit Google.
Die Partnerschaft war schon seit Sommer angekündigt, nun ist sie besiegelt, wie die Bank gestern mitteilte. Sie wolle dadurch den Umstieg auf Cloud-Dienste beschleunigen und zudem gemeinsam mit Google neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Man arbeite bereits an Anwendungen wie etwa einer einheitlichen Benutzeroberfläche für Kunden der Deutschen Bank und der Postbank.
Sternzeit, 5. Dezember, die älteste Supernova. Anfang Dezember des Jahres 185 bemerkten Astronomen in China ein strahlendes Objekt am Himmel, das sie nie zuvor wahrgenommen hatten. Am Tag Huai He im 10. Monat des 2. Jahres der Epoche Zhongping erschien ein Gaststern mitten im südlichen Tor, heißt es in einer chinesischen Chronik. Und weiter, der Gaststern war halb so groß wie eine Bambusmatte, erschien in verschiedenen Farben und wurde allmählich schwächer. Im 6. Monat des folgenden Jahres war er verschwunden. Heute ist klar, dass damals eine Supernova aufgeflammt ist, weit am Südhimmel in der Nähe des Sterns Alpha Centauri. Ihre Helligkeit dürfte zwischen der Venus und des Vollmondes gelegen haben. Da das Objekt von China aus gesehen nur knapp über dem Horizont stand, hatte es aufgrund der Luftunruhe immer wieder in unterschiedlichen Farben geflackert. Noch stärker als bei uns der Sirius in einer Winternacht. Die Astronominnen und Astronomen haben inzwischen an der Grenze der Sternbilder Centaur und Zirkel eine glühende Gaswolke entdeckt, die offenbar der Überrest dieser Supernova ist. Die Röntgenbeobachtungen deuten ein Alter an, das gut zu einer Explosion im 2. Jahrhundert passt. Das ganze Geschehen spielte sich in ungefähr 9000 Lichtjahren Entfernung ab. Der schillernde Überrest hat sich bereits auf mehr als 100 Lichtjahre Durchmesser ausgedehnt. Aus dem Mittelmeerraum sind keine Beobachtungen dieses Ereignisses bekannt. So verdanken wir chinesischen Gelehrten den ältesten Bericht über eine Supernova.
Corona und Konsum. Müssen wir Weihnachten und Wirtschaft retten? Das ist die Frage bei Streitkultur gleich um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.